D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute: Warum erinnern, warum vergessen? Der schwierige Umgang mit schlimmer Vergangenheit von Christian Meyer. Im Anschluss an unsere Reihe Translating Atonement, Can Countries Learn from Each Other, aus dem Potsdamer Einstein Forum, heute ein damit sehr verwandtes Thema. Professor Christian Meyer spannt seinen Bogen von der Zeit der Griechen bis zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Er thematisiert die Begriffe Vergessen und Erinnern. Auch diese Rede wurde im Einstein Forum gehalten, und zwar am 21. Juni. Meyer ist 1929 geboren, hat Geschichte, klassische Philologie sowie römisches Recht studiert. Von 1981 bis 1997 war er Professor für alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und 8 Jahre lang Vorsitzender des Verbandes der Historiker Deutschlands.
An große Untaten, meine Damen und Herren, an Untaten, die von einem Staat oder in seinem Namen, einer Diktatur, einem Volk oder, wie etwa in Ruanda, einem Stamm, schließlich von Bürgerkriegsparteien begangen worden sind, muss man erinnern. Sie dürfen nicht vergessen werden. So tönt es allenthalben, keineswegs nur, aber doch besonders in Deutschland. Dabei versteht es sich von selbst, dass es sich um ein tätiges, ein forderndes, ein in Anspruch nehmendes und, das ist ja dann die Kehrseite davon, ein vorwurfsvolles Erinnern geht, vorwurfsvoll allerdings vor allem gegen die, die sich dem entziehen. Ein Erinnern mit Konsequenzen, unter anderem mit Bestrafung als Konsequenz etwa. Mit der Forderung nach Erinnerung verknüpft sich diejenige nach dem, was man Aufarbeiten nennt, Aufarbeitung der SED-Diktatur zum Beispiel. Der Terminus passt in mancher Hinsicht. Bei einer Sache wie Auschwitz ist es schwieriger. Da ist es klar, dass Staatsanwälte und Richter aufzuarbeiten haben, was aufzuarbeiten ist. Wie weit aber die Gesellschaft ein solches Ereignis aufarbeiten kann, ist offen, nach meiner Urteil, ist es nicht möglich. Allein warum muss überhaupt so anspruchsvoll erinnert und aufgearbeitet werden? Warum soll dem so sein? Warum also erinnern? Warum nicht lieber vergessen? Dass diese Gegenfrage nicht einfach einem Reflex entspringt, sondern dass man einigen Grund hat, sie zu stellen, zeigt die Geschichte innerhalb Europas von weit mehr als 2000 Jahren. Seit dem ersten großen Versuch, am Ende seines Bürgerkriegs Vergessen zu stiften, im Jahre 403 vor Christus in Athen, lässt sich eine lange Reihe von Beispielen dafür anführen, dass gleich nach Krieg und Bürgerkrieg oder Revolution Vergessen beschlossen oder vom Sieger einseitig verordnet wird. Damit, was zunächst den Krieg angeht, wirklich Schluss ist mit den Feindseligkeiten. Die eigenen Kriegsverbrecher mag jede der beiden Seiten verfolgen, die sind schließlich strafbar, und es wird dabei normalerweise wenig Eifer entfaltet. Mit denen der jeweils anderen Seite dagegen haben die beiden Seiten nichts mehr zu schaffen. Die Kriegsgefangenen müssen zurückgegeben werden. Bei Kant heißt es, dass mit dem Friedensschluss auch die Amnestie, also die Nichterinnerung, das Vergessen, verbunden sei, liegt schon im Begriffe desselben. Nach Bürgerkrieg und Revolution kann es sich entsprechend verhalten. Hier gibt es, grob gesagt, 2 Möglichkeiten. Die eine ist, dass die Sieger mit ihren Gegnern aufräumen, sie zum Teil beseitigen, teils bestrafen, einsperren, berauben etc. Das wäre zum Teil eine Form des Erinnerns, des Nachtragens zum Beispiel, unter Umständen einer parteilichen Justiz, eine Art Inquisition. Also Beispiele etwa in bestimmten Phasen der Französischen Revolution, nach Begründung der Franco-Herrschaft in Spanien oder nach Begründung einiger der kommunistischen Herrschaften im Ostblock. Aber es gibt auch den anderen Fall, und der ist hier einschlägig, den Fall nämlich, dass nach Bürgerkrieg und Revolution ein Sieger von sich aus, also einseitig, aber im Sinne der Überwindung der Spaltungen, im Sinne eines künftigen friedlichen Zusammenlebens der zuvor Verfeindeten, vergessen anordnet. Hier ist es schwieriger als bei der Beendigung von Kriegen zwischen Staaten, denn hier müssen Sieger und Besiegte künftig im selben Land miteinander auskommen. Und der Sieger hat es mit den Angehörigen und Gesinnungsgenossen seiner eigenen, der siegreichen Partei zu tun. Er muss sie nämlich daran hindern, Klagen und Ansprüche zu erheben gegen die, die jetzt die Unterlegenen sind, nachdem sie vorher, als sie die Überlegenen waren, eine Menge Unrecht angerichtet haben. Es geht dann um die Überwindung der Parteiungen und der Führung einer Macht, die für das Ganze zu stehen versucht. Noch wieder anders verhält es sich nach dem Sturz von Diktaturen. Ich nenne einige Beispiele. Zum äußeren Krieg zum Beispiel, das ist das älteste Beispiel, das mir bekannt ist, Friedensvertrag aus dem Jahre 851 nach Christus, bekunden die Parteien ihre Absicht, ich zitiere in der Übersetzung wörtlich, das aller vergangenen Übel, und nun folgt eine lange Aufzählung verschiedener Arten von Schädigungen und Betrügereien, eine Tilgung, lateinisch abolitio, geschehe, zwischen uns und bei uns, und dass all dies aus unseren Herzen gründlich herausgerissen werde, mitsamt aller Bosheit und allem Groll, derart, dass künftig nichts davon ins Gedächtnis, nämlich, dass es nicht zur Vergeltung des Übels, der Widerwärtigkeiten etc. komme. Oder 1648 am Ende des Dreißigjährigen Krieges, beim Abschluss des Westfälischen Friedens. Beiderseits soll ewiges Vergessen und Amnestie all dessen sein, was seit Beginn dieser Bewegungen an welchem Ort und auf welche Weise auch immer von der einen oder der anderen Seite hinüber und herüber an feindlichen Akten verübt worden ist, alles sei in ewiger Vergessenheit begraben. Dass sich diese Sitte nicht auf Europa beschränkt, zeigt das Begraben des Kriegsbeils bei den Indianern. 1743 bieten die Irokesen dem Staat Virginia an, zitiere wiederum in der Übersetzung wörtlich, diese Angelegenheit im Grunde zu begraben, dass sie nicht wieder gesehen noch davon gehört werden kann, solange die Welt steht. Erst im 20. Jahrhundert, am Ende des Ersten Weltkriegs, ändert sich diese Praxis allmählich. So, dann einige Beispiele zum Versuch, innenpolitische Großspannungen, Bürgerkrieg und Revolution zu beenden. Das Beispiel von Athen aus dem Jahre 403 habe ich schon erwähnt. Damals war eine tyrannische Herrschaft, die prozentual in der athenischen Bürgerschaft größere Verluste angerichtet hat, als die Terreur in der Französischen Revolution, gestürzt worden, und die Sieger mussten sich verpflichten, keinem etwas nachzutragen, außer einem kleinen Kreis von wirklich ganz schlimmen Tätern, den sogenannten 30 Tyrannen. Am 17. März 44 vor Christus, also in der höchst angespannten Situation, zwei Tage nach Caesars Ermordung, ist Cicero auf das athenische Beispiel zu sprechen gekommen und hat vorgeschlagen zu beschließen, alle Erinnerung an die Zwietrichtigkeiten omne memoriam discordiarum durch ewiges Vergessen oblivione sempiterna zu tilgen. Übrigens, um noch einmal auf den Krieg, aber nicht nur auf den Krieg zu sprechen zu kommen, Winston Churchill hat das in seiner berühmten Rede vom 19. September 1946 in Zürich aufgenommen und auf das Geschehen während des Zweiten Weltkriegs angewandt. Er hat zu einem Blessed Act of Oblivion, einem segensreichen Akt des Vergessens, aufgerufen. Er macht indes eine Einschränkung: zuvor müssten die Crimes and Massacres, für die es seit den Mongolen-Einfällen des 14. Jahrhunderts keine Parallele gegeben habe, geahndet werden. Entsprechend findet man eine lange Reihe von Beispielen beim Abschluss von Bürgerkriegen in der Neuzeit. Etwa im Edikt von Nantes, in dem Heinrich IV. Erklärt und verordnet, die Erinnerung an das von beiden Seiten, Katholiken und Protestanten, getane Unrecht solle ausgelöscht und eingeschläfert werden, wie wenn nichts geschehen wäre. Er verbietet jede Erwähnung und jede Verfolgung. Zugleich untersagt er, die Erinnerung zu erneuern, andere wegen der Geschehnisse anzugreifen, etc. Man solle sich zufrieden geben und friedlich zusammenleben wie Brüder, Freunde und Mitbürger. Zuwiderhandelnde seien als Friedensbrecher und Feinde der öffentlichen Ordnung zu bestrafen. Ganz ähnlich dann nach den englischen Bürgerkriegen des 17. Jahrhunderts oder nach der Französischen Revolution und dem Kaiserreich Napoleons, der aus dem Exil zurückkehrende französische König Ludwig XVIII. Erklärt, wiederum in der Übersetzung, und zwar in der Präambel der Charte Constitutionnelle: Indem wir so versucht haben, die Kette der Zeiten neu zu knüpfen, welche unheilvolle Abweichungen, so umschreibt er Revolution und Empire, unterbrochen hatten, haben wir aus unserer Erinnerung sämtliche Übel, welche während unserer Abwesenheit die Heimat bedrückten, ebenso getilgt, wie wir wollten, dass man sie aus der Geschichte tilgen könnte. Und anschließend verfügt der König im Artikel 11, sämtliche Nachforschungen über Meinungsäußerungen und Abstimmungen vor der Restauration sind verboten, interdit. Dasselbe Vergessen wird den Gerichten und den Bürgern auferlegt, wo sonst zumeist die beiden vertragsschließenden Parteien sich Vergessen konzedieren, tut es hier also der Sieger einseitig. Einheit und Vergessen, Union et Oubli, war Ludwigs Ziel. Und das hält sich durch. Léon Gambetta strebt das 1882 in Hinsicht auf die Geschehnisse im Zusammenhang mit dem Kommuneaufstand von 1870-71 an, und indem er erklärt, wir müssen das Buch dieser 10 Jahre, also 1882 im Hinblick auf die Zeit seit 1871, das Buch dieser 10 Jahre schließen, einen Grabstein des Vergessens auf die Verbrechen und Spuren der Kommune wälzen und sagen, dass es nur ein Frankreich, nur eine Republik gibt. Die Formel, die de Gaulle 1945 dann von der France Résistante benutzt, weist in die gleiche Richtung. Und ähnlich geschieht es in Italien, wo praktisch dann nach einer kurzen Phase des Übergangs die Resistenza das eigentlich Auszeichnende der italienischen Nation gewesen sein soll. Warum dieses Vergessen nach so viel Gewalttätigkeit und Unrecht in Krieg, Bürgerkrieg und Revolution? Offensichtlich soll dadurch die Wiederaufnahme der Kämpfe, die Rache also, ausgeschlossen werden. Das gilt, wie gesagt, zwischen kriegführenden Staaten, besonders aber eben innerhalb der durch Bürgerkrieg und Revolution erschütterten Staaten. Dort muss anschließend ein ganzer Quellgrund für das Wiederaufleben der Feindseligkeiten trockengelegt werden, um ein von möglichen Nachwirkungen schwerer Konflikte belastetes Zusammenleben der verfeindeten Parteien möglichst zu gewährleisten, um der Neuintegration willen. Nicht nur das Wiederaufnehmen von Gewalttätigkeit, auch Serien von Verfolgungen vor Gericht können offenbar den inneren Frieden gefährden. Der holländische Justizminister der unmittelbaren Nachkriegszeit nach 1945 hat erklärt, wenn es mehr als 40 bis 60 Todesurteile gäbe, sei das ein moralisches Desaster. Das dürfe es nicht geben. Aber auch andere Prozessausgänge mit hohen Strafen können eine solche Belastung darstellen. Und offenbar sollen sich die beiden Seiten auch nicht ständig vorrechnen, was sie oder ihre Angehörigen in Bürgerkrieg und Krieg an Unrecht gegeneinander begangen haben. Dann nämlich kann kein Friede sein. Dann ist nach Bürgerkriegen das Zusammenleben der vormals Verfeindeten ernsthaft gestört. Man muss hinzufügen, dass verschiedentlich eine Unterscheidung getroffen wird. Ein kleiner Kreis von Anführern, die Redelsführer, besonders Schuldige also, ist ausgenommen, schon im alten Athen. Die sollen bestraft werden, wenn sie nicht geflohen sind, unter Umständen sogar nach dem Tod, denn der englische König nach der Rückkehr, nach der Cromwell-Herrschaft, verfügt, dass die Toten Cromwell und einige andere, das ist ein kleiner Kreis, aber immerhin, ausgegraben werden, aufgehängt werden, dann geköpft werden und neu wieder eingescharrt werden. Die müssen also selbst im Tode noch bestraft werden, wenige andere dazu, aber für alle anderen gilt an act of free and general pardon, indemnity and oblivion. Also die werden begnadigt. Das Gros soll straflos ausgehen. Und noch etwas Zweites ist einzufügen. Es ist möglich, dass unmittelbar im Zusammenhang des Umbruchs mit Gegnern, früheren Herren, kurzer Prozess gemacht wird. Etwa mit je 10.000 bis 20.000, die Zahlen sind nicht genau zu ermitteln, französischen und italienischen Kollaborateuren während und nach der Befreiung von der deutschen Besatzung 1944 auf 45. Es müssen sich auch in diesem und anderen besetzten Ländern zahlreiche Internierungen und anschließend Prozesse mit harten Strafen angeschlossen haben. Aber gerade wo dies der Fall war, folgt sehr rasch ein Bedürfnis nach Amnestie und es wird ihm auch nachgegeben. In der Folge ist dann von Vichy über Jahrzehnte so gut wie keine Rede mehr. Und erst Jahrzehnte später hat der Präsident Mitterrand des Zusammentreibens der Juden im Veldiv-Stadium in Paris gedacht. Eine ganze Weile war das nicht möglich oder geschah nicht. Die Furcht vor möglichen Fortwirkungen der Feindschaft und das Wissen, zumindest die Vermutung, wie prekär frisch wiederhergestellter Friede sein kann, scheinen am Grund jener, wie ich behaupten möchte, Weisheit zu stehen, die über die Jahrhunderte vorgeherrscht hat. Wünsche oder gar Forderungen nach Gerechtigkeit mochten demgegenüber vielleicht als illusionär, jedenfalls als schwere Störung erscheinen, die man vermeiden musste. Hinter der Notwendigkeit, den empfindlichen Frieden zu sichern, musste das alles zurücktreten. Die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland immer wieder aufkommende Forderung nach dem endlich zu ziehenden Schlussstrich knüpft daran an, sie wäre völlig normal, wenn das im Zweiten Weltkrieg Geschehene auch nur halbwegs normal gewesen wäre, was es ja aber nicht war. Diese Tradition ist, so muss es scheinen, wenn man auf das, was schon allgemein gesprochen wird, achtet, seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eigentlich seit 1945, nicht mehr fortzusetzen. Doch stimmt das nicht ganz. Denn es gibt auch nach 1945, ja bis heute, noch eine ganze Reihe von Fällen, wo man nach den alten Rezepten verfährt oder verfahren ist, vornehmlich nach dem Zusammenbruch von Gewaltregimes, von Diktaturen, angesichts der möglichen Konflikte zwischen deren Anhängern, speziell deren ausführenden Organen und deren Gegnern. Die Amnestien und das Vergessen in Frankreich und Italien nach 1945 habe ich schon erwähnt. Der erste von der Solidarność gestellte nicht-kommunistische Ministerpräsident Polens, Tadeusz Mazowiecki, hat, ein zweites Beispiel, einen dicken Strich, eine Gruber Kreska, unter die Vergangenheit ziehen wollen. Entsprechend haben die runden Tische viel dazu beigetragen, den Übergang von der alten zur neuen Ordnung auch in Hinsicht auf die Bewahrung des alten Personals zu erleichtern versucht. Also es ist nicht oder kaum mit ihnen für eine ganze Weile lang aufgeräumt worden. Ähnlich hat sich 1977 in Spanien nach dem Ende der Franco-Diktatur, die ihrerseits ja am Ende eines grausam geführten Bürgerkriegs gestanden hatte und ein parteiliches Regime ohne Amnestie begründet hatte, hat also nach dem Sturz des Franco-Regimes ein Pakt des Vergessens sich eingespielt in stillschweigender Übereinkunft, wie es hieß, also nicht durch Anordnung des Königs, der in diesem Falle ja durchaus zur Verfügung gestanden hätte. Es wäre interessant, der Frage genauer nachzugehen, ob er das nicht offen anzugehen wagte oder ob es innerhalb des gleitenden Übergangs nicht nötig war. Jörg Semprun hat von einer kollektiven und gewollten Amnestie gesprochen, dank derer sich der Übergang zur Demokratie sehr glatt habe vollziehen können. Eine Variante dazu stellen die Amnestien dar, die lateinamerikanische Diktatoren für sich und ihre Helfershelfer verlangt und erhalten haben dafür, dass sie abtraten. Wie lange sie halten, ist ungewiss. In Argentinien zumindest hat man sie die Straffreiheit aufgehoben. In Spanien besteht in dieser Hinsicht noch eine unklare Lage. Eine ganz andere Methode, mit schlimmer Vergangenheit umzugehen, darf man vielleicht hier anschließen, auch wenn es dabei sowohl um ein Erinnern als auch um ein Vergessen geht. Immerhin nämlich ist die Gewährleistung des inneren Friedens, des Zusammenlebens zwischen den bis dato verfeindeten Teilen der Gesellschaft eines der wesentlichen Ziele dieser Methode, um deretwegen die tätige Erinnerung an vergangenes Unrecht eingedämmt und rasche, freilich nicht ohne ein Eingeständnis der eigenen Schuld gewährte Amnestie ermöglicht werden soll. Es handelt sich hier um die sogenannten Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, die in Lateinamerika erfunden worden sind. Sie sind in Afrika zum Teil übernommen worden. Das bekannteste Beispiel stellt Südafrika nach dem Ende der Apartheid dar. Es geht dabei darum, dass jeder, der, sei es auf dieser, sei es auf jener Seite, aus politischen Gründen ein Verbrechen inklusive Mord begangen hat, verpflichtet ist, dies der Kommission zu melden und es in öffentlicher Sitzung darzulegen. Dafür wird er von allen gerichtlichen Konsequenzen privat und strafrechtlich freigesprochen, also amnestiert. Die Opfer respektive ihre Hinterbliebenen können sich das anhören, sie erhalten eine Entschädigung und, das ist in unserem Zusammenhang besonders interessant, die Kommission soll ihre Arbeit in 1,5 Jahren abgeschlossen haben, wobei eine Verlängerung von höchstens 1/2 Jahr vorgesehen ist und die ist dann auch eingehalten worden, die Höchstgrenze. Hier wird also erinnert, soll auch erinnert werden, aber ohne weitere negative Konsequenzen für die Täter. Im Gegenteil, um den Preis der einmaligen Erinnerung, die muss allerdings sein, wird vergessen Amnestie gewährt. Es erfolgt keine Bestrafung. Die Gerechtigkeit bleibt insoweit auf der Strecke. Als Ausgleich dienen Entschädigungszahlungen, wie aber den Opfern und Hinterbliebenen zumute ist, wenn sie hören, was ihnen oder den ihren angetan worden ist und sehen, wie die Täter danach frei den Saal verlassen, ist eine andere Frage. Auch, wie weit die Täter mehr gestanden haben, als ohnehin schon bekannt war. Zudem haben sich führende Mitglieder des Apartheidsregimes geweigert zu erscheinen und es ist ihnen nichts passiert. Von großem Interesse ist jedenfalls die zeitliche Begrenzung der Kommission, keinesfalls länger als 2 Jahre. Dann muss Schluss sein, sonst ist für das Zusammenleben zwischen Schwarzen und Weißen Gefahr zu befürchten. Sonst kann nicht so rasch wie möglich ein neuer Anfang gemacht werden. Die 2-jährige Tätigkeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission erscheint also wie ein äußerstes Zugeständnis an das Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Erinnerung. Aber es ging um mehr, denn Wahrheit sollte der Ausgangspunkt der Versöhnung sein. Without truth, no reconciliation. Vielleicht kann man sagen, diese Kommissionen seien die friedliche Variante der Morde am Ende des deutschen Besatzungsregimes in Frankreich und Italien. Sie hätten die Funktion eines Gewitters gehabt, nachdem dann alles sich rasch normalisieren konnte. Wenn es zugleich hieß, ohne Vergebung wird es keine Zukunft geben, so wird deutlich, dass das Wirken der Kommission mutatis mutandis die Funktion des Schlussstrichs hatte. Übrigens könnte nicht nur der Ausdruck Vergebung auf den christlichen Hintergrund der Unternehmung deuten. Es wird gleich noch darauf einzugehen sein, was die Zeit, das heißt der größer werdende zeitliche Abstand in diesem Zusammenhang bewirken kann. Dafür steht das besonders schwierige deutsche Beispiel nach 1945. Je mehr Zeit verstreicht, je mehr insbesondere auch Jüngere nachwachsen und Ältere sterben, umso leichter kann vieles werden, doch ist das vermutlich ein Sonderfall. Kurz, um insoweit eine Summe zu ziehen, bis in unsere Tage gibt es eine lange Reihe von Beispielen dafür, dass nach Krieg, Bürgerkrieg, Revolution sowie Umsturz vergessen gesucht, angeordnet und was die Öffentlichkeit, sowohl die große wie die kleine, kleinen Öffentlichkeiten, in denen wir normalerweise leben im Alltag, was also diese Öffentlichkeiten angeht, soll das weitgehend geschehen und ist dann wohl auch weitgehend erfolgt, dieses Vergessen. Die neue Form der Wahrheits- und Versöhnungskommission weicht nur ein Stück weit davon ab. Letztlich ist die Regel wiederhergestellten Frieden nach dem Austrag großer Feindselig- und Gewaltsamkeiten nicht durch das Wachhalten zu belasten, für sie ebenfalls maßgebend. In dieser langen Geschichte ist für das Erinnern an eigene Untaten sowie für deren Verfolgung, selbst wo es sich um an sich justiziable Kriegsverbrechen handelt, wenig Raum. Bei Untaten anderer, unter denen man gelitten hat und leidet, sieht es anders aus. Erinnerung kann da sehr wohl den Gedanken an Rache wachhalten, aber wie gesagt, nach Möglichkeit versucht man das zu unterdrücken. Heute sieht man das zum Teil völlig anders, zumindest differenzierter. Die Frage, warum erinnern, mag gar als völlig überflüssig erscheinen, weil sich das von selbst zu verstehen scheint für viele. Aber zumindest das eine ist doch auf dem Hintergrund der langen Geschichte des vorherrschenden Vergessens von Interesse. Wie kommt es dazu, dass das Erinnern von großen Untaten, also auch die Verfolgung der Schuldigen überhaupt, die sogenannte Aufarbeitung schlimmer Vergangenheit, heute zumindest in unseren Breiten als so notwendig angesehen wird? Denn das ist ja zum Begriff des Erinnerns hier einzufügen. Im Rahmen des Gegensatzpaars Vergessen-Erinnern meint Erinnern nicht einfach nur das Präsenthalten schlimmer Vergangenheit im Gedächtnis oder besser im öffentlichen Bewusstsein, sondern zugleich Bestrafung der Schuldigen, also nicht Amnestie, und meint das Arbeiten an der Vergangenheit, das Umdenken, das Aufdrängen folglich mit den Voraussetzungen, aus denen jene Untaten erwachsen sind. Also, wie kommt es dazu, dass heute in unseren Breiten gerade das Erinnern und nicht das Vergessen im Vordergrund steht? Es hat eine gewisse Vorgeschichte. In der Geschichte der Friedensschlüsse lässt sich seit den Pariser Vorortsverträgen nach dem Ersten Weltkrieg eine Wendung in unserer Thematik beobachten. Damals nämlich lehnten die Alliierten eine, Zitat, allgemeine Entschuldigung der Ereignisse ausdrücklich ab. An die Stelle der Amnestie trat der Grundsatz der strafenden Gerechtigkeit. Die Deutschen sollten den Kaiser ausliefern. Sie mussten den Siegern zugestehen, alle Personen, die des Verbrechens gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges angeklagt sind, vor ihre, also die Alliierten, Gerichte zu ziehen. Beide Bestimmungen sind dann freilich praktisch unterlaufen worden. Wie weit immer bei dieser Gelegenheit der Gesichtspunkt der Rache vorwaltete, es schlug sich in diesem Friedensvertrag zugleich eine schon länger sich abzeichnende Tendenz nieder. Kriege sollten möglichst nicht mehr sein. Kriegsverbrechen glaubte man wirksam bekämpfen zu können, mindestens bei den Unterlegenen. Man wollte eine bessere Welt mit den entsprechenden Folgen, unter anderem für den Aufstieg Hitlers. Die entscheidende Wendung zugunsten des Erinnerns aber erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg und nach meinem Urteil infolge des Mords an den europäischen Juden. Was immer sich zuvor schon vorbereitet hatte, gewann erst aufgrund dieser unermesslichen und unbegreiflichen Verbrechen, dieses Zivilisationsbruchs, seine eigentliche Kraft, wie groß immer sie sein mag. Und auch wenn sie sich mit anderen Tendenzen verknüpft hat. Denn die Kriegsverbrechen im engeren Sinne des Wortes sowie deren Verfolgung nach 1945 hätten das so leicht nicht bewirken können. Die Geschichte des nachsichtlichen Umgangs mit Auschwitz ist in unserem Zusammenhang besonders interessant. Der Mord an den europäischen Juden stellt, ganz abgesehen von seiner Ungeheuerlichkeit, insofern einen Sonderfall in Europa dar, als es nicht um Unrecht der Kriegsführung und nicht um Unrecht zwischen Parteien von Bürgerkrieg und Revolution, respektive nur der einen Seite davon, geht. Da mag allenfalls noch eine gewisse Symmetrie am Werk sein. Hier dagegen hat es ein Staat völlig asymmetrisch unternommen, eine ganz große Menschengruppe auszurotten. Damit also zur Geschichte der Erinnerung nach 1945. Dadurch, dass das Land nach dem Krieg keine Regierung mehr hatte, waren die Alliierten frei, alle Deutschen, denen sie Kriegsverbrechen vorwarfen, vor ihre Gerichte zu ziehen und im Übrigen alle Nazis zu entnazifizieren. Und das geschah dann auch in großem Stil mit sehr unterschiedlichen Erfolgen. Aber die Aufgaben, die sie sich gestellt hatten, waren noch keineswegs erledigt, als der Kalte Krieg ausbrach und die westlichen Alliierten die Deutschen als Verbündete und als Soldaten brauchten. Zudem wurde das westliche Deutschland demokratisch wieder aufgebaut. Seit 1949 gab es wieder eine deutsche Regierung, es gab Parteien. Sie waren auf Wähler angewiesen, also auf unzählige, die zumindest zeitweise mehr oder weniger in das NS-Regime und oft auch in seine Untaten verwickelt gewesen waren. Eugen Kogon formulierte damals: Nach der Erfahrung der ganzen Weltgeschichte könne man die alten Nazis nur töten oder gewinnen. Jenes wollte oder konnte keiner. Dafür wollten die Alliierten ja die Deutschen umerziehen. Dieses, das Gewinnen, leistete relativ bald die Demokratie und vor allem das Wirtschaftswunder. Sie waren es, die zu dem Ergebnis führten, dass die Umerziehung angestrebt, aber nicht erreicht hatte. Auf pädagogischem Wege war das wohl auch kaum möglich. Bei all dem spielte es auch eine Rolle, dass alle Säuberung im Rahmen der Entnazifizierung, die ja auch ein Akt des Nichtvergessens war, allenfalls sehr mäßige Erfolge zeitigte. Sie ist gelungen bei den hohen Offizieren der Bundeswehr im Jahre 1958. Als dagegen das Auswärtige Amt gegründet wurde, und das war 1951, war es dafür vermutlich noch zu früh. Und in größerem Stil quer durch das Land war dergleichen wohl wirklich nicht zu leisten. Es ist nicht leicht auseinander zu dividieren, was in den Anfangsphasen alles zusammenwirkte. Vergessen, verdrängen ohnehin, zunächst auch eine Fortsetzung, zum Teil gar eine Verstärkung angesichts der Sieger, die man im Lande als Herren hatte, der Kriegssolidarität. Der Solidarität auch der schlechten Gewissen, obwohl gerade die, die einigermaßen anständig durch die 12 Jahre hindurchgekommen waren, sich häufig gesträubt haben, dem eigenen Volk ein solches Unmaß an Untaten zuzutrauen. Hinzu kam, dass man im Laufe des Kriegs so viel Gewalttaten und so viel Grauenhaftes erlebt und so viele Verluste erlitten hatte und nun auch noch mit so viel eigener Not zu ringen hatten, dass man sich gegen vieles verschloss. Abwehrmechanismen regten sich. Die Mitscherlichs haben später darauf hingewiesen, dass das geradezu biologisch erforderlich gewesen sei. Obwohl es zuallererst nach dem Mai 1945 eine Phase moralischer Dünnhäutigkeit gegeben hat, die allerdings nicht sehr lange angedauert hat. Außerdem war in Deutschland damals keine Gruppe da, die in größerem Stile Widerstand geleistet hätte und nun nach Macht und nach Gerechtigkeit hätte streben können. Das alles verband sich mit der Erwartung, dass wie üblich bald ein Schlussstrich gezogen würde. Jedenfalls drängte sehr vieles auf ein Ende der Strafverfolgung und der Entnazifizierung, insofern auf Amnestie. Die Alliierten waren dazu für die von ihren Gerichten Verurteilten zwar nicht bereit. Aber ihr Eifer, dank des Kalten Krieges, nahm sichtlich ab. Die deutsche Regierung drängte daher auf Begnadigungen, was ja etwas anderes ist als Amnestie, weil es dann um Einzelfälle geht. Die für den Aufbau der Bundeswehr Verantwortlichen erklärten, sie könnten eine Armee nicht aufbauen, wenn ihre Kameraden in Haft säßen. Es spielte dabei eine Rolle, dass die Verurteilungen sich damals allgemein immer wieder, so wird es gesagt, gegen Kriegsverbrechen gerichtet haben. Judenerschießungen fielen mit unter diese Kategorie und deswegen wurden auch unterschiedslos erklärt, die Kriegsverbrecher oder, wie es von deutscher Seite meist hieß, die Kriegsgefangenen sollten begnadigt werden, was dann schließlich dazu führte, dass selbst Leute, die Tausende von Juden erschossen hatten, mit begnadigt worden sind. Bis 1958 sind alle Verurteilten, auch die gegen die die Todesstrafe verhängt war, sofern die Urteile noch nicht vollstreckt waren, begnadigt und aus der Haft entlassen worden, außer den im großen Nürnberger Kriegsverbrecherprozess gegen die Spitzen des Regimes Verurteilten. Denn dieses eine Gericht war ja von allen vier Mächten inklusive der Sowjetunion besetzt worden. Entsprechend hatten alle vier die Aufsicht über das Gefängnis in Spandau. So hätten die drei westlichen Alliierten ihren Deutschen nicht den Gefallen tun können, sie zu begnadigen. Sie sind auch nicht darum gebeten worden. Übrigens zeigte sich anlässlich dieses Prozesses, dass diesmal wirklich auch mal die Großen gehängt wurden, nicht nur die Kleinen. Dank der Begnadigung war 1958 praktisch nach einigen Todesurteilen und einigen Jahren Haft der Zustand erreicht, der sonst nach Kriegen normal ist, das Vergessen. Eigenartigerweise und vielleicht nicht ganz zufällig um die gleiche Zeit begann aber etwas ganz anderes mit dem sogenannten Ulmer Einsatzgruppenprozess. Der Prozess ging um die Ansprüche eines ehemaligen Polizeidirektors. Nach den Gesetzen, die aufgrund des Artikels 131 des Grundgesetzes die Wiedereinstellung von Beamten vorsahen, fand er, er müsse in seinem alten Rang wieder Beamtenrechte begründen in der neuen Bundesrepublik. Er hielt das für sein gutes Recht, wie die Dinge damals lagen, und er brachte eine ganze Reihe von Zeugen herbei, die bezeugen konnten, welche Funktion er gehabt hat. Das Dumme war nur, er hatte sich im Baltikum an der Erschießung von Tausenden von Juden beteiligt, und nachdem er nun seine Tätigkeit zu untersuchen begonnen hatte, das Gericht war da nicht kleinlich, fand man das heraus. Anstatt also, dass er die Vorzüge des Artikels 131 genossen hätte, wanderte er mitsamt den Zeugen, die natürlich auch daran beteiligt gewesen waren, ins Zuchthaus. Dieser Prozess von 1958 hat großes Aufsehen erregt in der nationalen und insbesondere auch in der internationalen Presse und zu einer Wendung in Hinsicht auf diese Verbrechen geführt. Infolge davon wurde in Ludwigsburg die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen begründet. Und nun begannen Deutsche, sich in großem Stile an die Arbeit zu machen. Staatsanwälte und Richter begannen nun wirklich mit der Aufarbeitung dieses Teils der schlimmen deutschen Vergangenheit. Der Auschwitz-Prozess und viele andere folgten. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem kam nach dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, denn der begann 1960 und der andere 1958. Jetzt ging es nicht mehr auch terminologisch, nicht mehr um Kriegsverbrechen, sondern vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, um den Mord an den Juden. Und es setzte zugleich eine andere Arbeit ein, das allmähliche, sehr allmähliche Bewusstwerden all dessen, was geschehen war, das Begreifen seiner ganzen Ungeheuerlichkeit und mit der Zeit auch die Erkenntnis der breiten Beteiligung der Deutschen an diesen Verbrechen. Es war ein äußerst mühsamer Prozess, über viele Hindernisse hinweg. Stolpersteine haben ihn merkwürdigerweise befördert. Er ist von links stärker angetrieben worden als von rechts, aber nicht einfach Sache von Parteien gewesen, auch nicht Sache der Alliierten, die sich darum nicht mehr gekümmert haben, sondern es hat sich irgendwie aus der Gesellschaft heraus ergeben. Interessant und charakteristisch ist, dass die Beteiligung der Wehrmacht von einzelnen Verfahren wegen Kriegsverbrechen abgesehen erst in den späten 90er Jahren thematisiert worden ist. In diesem Falle hatte die Fortsetzung der Kriegssolidarität nicht ohne Grund sehr lange nachgewirkt. Parallel dazu begann auf dem Theater seit dem Anfang der 60er Jahre in Büchern, Zeitungen, Diskussionen, begann man sich darin, über die Sache auseinanderzusetzen. Kenntnisse breiteten sich allmählich aus. Endlich das Bewusstsein von der ganzen Ungeheuerlichkeit des Geschehens und davon, was es bedeutet, auch für die Nachgeborenen noch. Alles, wie gesagt, sehr allmählich, aber schließlich erstand ein ganzes Gedenkwesen. Und es wurde vorbildlich, wie sich etwa jüngst zeigte, als die Chinesen die Deutschen den Japanern als Vorbild hinstellten, denen sie nacheifern sollten. Anstatt dass die Erinnerung, wie man lange Zeit gedacht hat, unser Nest beschmutzt, zeichnet sie uns, wie sie schließlich ergeben sollte, aus. Im Ostblock wirkte das deutsche Vorbild nach 1989. Ganze Gruppen von Bürgern dringen gegen viele Widerstände, nicht zuletzt unter Hinweis auf die Deutschen, auf Aufarbeitung. Und auch anderswo geschieht es, allerdings nicht in Südafrika, denn da wollte und brauchte man ja möglichst rasch Ruhe vor dieser Vergangenheit. Erinnerung an die namenlosen Untaten erscheint folglich, zumindest hierzulande, als das Natürlichste von der Welt heutzutage. Ist damit das Rezept des Vergessens abgelöst? Neigt die Waage statt zugunsten des Vergessens jetzt zugunsten des Erinnerns? Vieles hat man in Deutschland zugunsten des Erinnerns vorgebracht. Wer nicht erinnert, ist verurteilt, es zu wiederholen, heißt es. Das aber ist nach meinem Urteil Unsinn. Gerade Erinnerung kann zur Wiederholung führen. Man denke an die intensive Erinnerung der Deutschen an die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die sogenannten Schandverträge von Versailles, die wesentlich dazu beitrug, dass sie Hitler zur Macht beförderten, sodass er den Zweiten Krieg beginnen konnte. Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, hat Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede am 8. Mai 1985 einen alten Juden zitierend erklärt. Aber dieser Spruch bezieht sich offenkundig auf die ganz bestimmte und ganz besondere Lage der Juden im Exil. Und um alles in der Welt, wie kann Erinnerung uns erlösen? Erst benehmen sie sich wie die Schweine, dann wollen sie erlöst werden, hat Gottfried Benn 1943 von den Deutschen geschrieben. Und wie soll das gehen? Ein anderes Argument knüpft an die Psychoanalyse an. Da ginge es um das Abarbeiten von Wiederholungszwängen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man eine ganze Gesellschaft auf die Couch legen kann. Nein, um es kurz zu machen, ich möchte die These verfechten, dass die Erklärung viel einfacher ist. Die Erinnerung an Auschwitz ist einfach deswegen notwendig, weil diese welthistorisch einzigartige Ungeheuerlichkeit gar nicht vergessen werden kann. Da bleibt nur die Wahl, sie unberechenbar herumspuken zu lassen in der ganzen Welt, sodass sie uns immer wieder anfallen kann, oder es sich bewusst zu machen, also es zu erinnern. Es war einfach notwendig, es zwang sich letzten Endes, wenn auch sehr spät, auf, dass die Deutschen zunächst und vor allem die der alten Bundesrepublik daran arbeiteten. Sie hätten sich sonst, zumal auf die Dauer, in der Welt gar nicht richtig bewegen können. Allerdings war es eine Frage der Zeit, dass sie es, soweit Erinnerung das kann, und mit dieser Aufgabe aufnehmen konnten. Eine neue Generation musste zunächst einmal kommen. Es war diejenige der sogenannten Flakhelfer, die seit dem Beginn der 60er Jahre anfing, stärker mitzusprechen und Fragen zu stellen. Und dann mussten weitere Generationen folgen. Es musste Abstand gewonnen werden. Vieles wurde leichter als durch Wohlstand, ein neues Vertrauen in das eigene brüchige Land und größere Sicherheit gewonnen wurde. Und es kam der Sache zugute, dass die ältere Generation allmählich zurücktrat. Erinnerung ist sodann, auch das spricht für sie, das Einzige, was wir noch für die Toten und soweit es sie gibt, für die Hinterbliebenen tun können, außer Entschädigungsleistungen für die wenigen, die überlebt haben. Es ist weiterhin eine Voraussetzung für die Versöhnung mit vielen, die sich aus guten Gründen schwer mit uns getan haben. Erinnerung und die Reflexion auf diese Erinnerung und deren Notwendigkeit ist schließlich ein wesentlicher Bestandteil dessen, was heute nicht mehr hoch im Kurs steht, was auch an Bedeutung verliert, was aber, wenn man nicht gar zu anspruchslos ist, doch noch eine gewisse Rolle spielt, das Bewusstsein nämlich unserer Herkunft und das Lernen darüber wie über uns selbst. Im Hintergrund dieser Argumente für die deutsche Erinnerung an die NS-Zeit stehen verschiedene weitere Tendenzen innerhalb weiter Teile, zumal der westlichen Welt, die sich abzeichnen, ohne dass man schon genauer sehen könnte, wie durchsetzungsfähig sie sind. Zunächst im Verhältnis zwischen Tätern sowie Helden und Opfern. Die dankbare Verehrung von Feldherren und Soldaten, unter deren Schirm manches beiseite gedrängt werden kann, was sie sich haben zu Schulden kommen lassen, nimmt heute deutlich ab. Zu wenig Gelegenheit haben sie, bei aller Tapferkeit und allem Opfermut, angesichts der modernen Kriegstechnik jenes Heldentum zu entwickeln, die sie früher denkmalfähig gemacht hat. Indirekt, proportional dazu, ist der Sinn für die Opfer gewachsen, die passiven Opfer vor allem, nicht Opfer in dem Sinne, in dem man als Soldat sein Leben wagt und eventuell zum Opfer bringt, sondern in dem, dass man unschuldig in irgendetwas hineingezogen, geschunden oder hingemordet wird. Man identifiziert sich ja auch in Deutschland auf eine zum Teil paradoxe und manchmal sogar geradezu perverse Weise mit den Opfern, mit denen, die unsere Opfer in diesem Sinne gewesen sind. Diese Aufwertung der Opfer verbindet sich mit dem erhöhten Einsatz für die Menschenrechte, für humanitäre Interventionen etwa, für Gerechtigkeit auch, mit der Erwartung etwa, dass auch staatliches Unrecht, auch das Unrecht von Diktatoren, bestraft wird. So sollen die Opfer und ihre Hinterbliebenen nicht mehr jenes zweite Opfer darbringen, das sie früher oft genug zu leisten hatten, wenn sie nämlich um des Vergessens willen gegebenenfalls auf Gerechtigkeit, also Bestrafung der Täter, oder auch auf die öffentliche Erinnerung zu verzichten hatten. Vielleicht kann man auch noch ein Argument hier anfügen, das mein Münchner Kollege Carsten Fischer neulich vorbrachte: Wo man nicht mehr an postmortale Gerechtigkeit glaubt und, wie ich hinzufügen würde, an die Möglichkeit und Notwendigkeit des Vergebens unter christlichen Aspekten, da müssen die jüngsten Gerichte im Diesseits veranstaltet werden. Vielleicht kann man im Hinblick auf die Weltgeschichte formulieren, wir können uns heute einfach mehr leisten, was in früheren Zeiten, in notvollen Zeiten so leicht eher als Luxus angesehen worden wäre. Wir können versuchen, weitaus mehr Gerechtigkeit walten zu lassen. So also kommt es, möchte ich behaupten, zu einer Aufwertung des Erinnerns gegenüber dem Vergessen schlimmer Vergangenheit. Obwohl damit, wie erwähnt, das Vergessen zumindest über eine gewisse Zeit hin noch keineswegs ausgedient hat. Und damit, wenn Sie erlauben, möchte ich kurz noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, den man doch wohl heute und hier nicht auslassen kann, die Arbeit nämlich an der DDR-Vergangenheit. Hier war vieles, wenn nicht alles, anders als sonst. Da die Revolution gewaltfrei verlaufen sollte und musste, konnte man die Träger des Regimes, das mit Peter Bender gesprochen, zitiere wörtlich, nicht nur im Auftrag Moskaus 40 Jahre lang 17 Millionen Menschen eingezäunt und eingemauert, bis ins Privatleben überwacht, mit politischer Justiz niedergehalten, ihrer Bürgerrechte beraubt, ideologisch verblödet und mit einem widersinnigen Wirtschaftssystem um viele Früchte gebracht hatte, und ich würde hinzufügen, auch die Möglichkeiten zur Selbstentfaltung beschnitten hatte, man konnte die Träger dieses Regimes nicht an die Wand stellen in einer gewaltfreien Revolution. Gleichwohl wollten viele, insbesondere Bürgerrechtler, Gerechtigkeit, das heißt doch wohl Bestrafung von Schuldigen. Gleichgültig, wie das innerhalb der DDR hätte geschehen sollen, es gab keine Gelegenheit dazu, denn das Volk, das das Regime schließlich erlegt hatte, wollte mit überwältigender Mehrheit die Vereinigung mit der alten Bundesrepublik. Wir wollten Gerechtigkeit, aber wir haben den Rechtsstaat bekommen, lautet der berühmte Ausspruch, den Bärbel Bohley damals tat. Und sie hatte recht. Da man im Rechtsstaat DDR-Recht mit einem Schuss Naturrecht versetzt anzuwenden hatte, konnte man zwar gegen 100.000 Personen verfahren, anstrengend, aber weniger als 800 führten zur Verurteilung der Angeklagten und nur 40 von diesen 100.000 mussten am Ende ins Gefängnis. Und selbst Erich Mielke nur deswegen, weil er 1932, 17 Jahre also vor Begründung der DDR, einen Mord verübt hatte. Das also war ein Schlag ins Wasser. Doch blieb etwas anderes. Bürgerrechtler hatten den größten Teil der Stasi-Akten erbeutet. Die Volkskammer hatte beschlossen, dass die DDR-Bürger freien Zutritt damit bekommen sollten. Trotz mancher Bedenken beim Bundeskanzler und auch im Bundestag war daran nichts zu ändern. Und so wurde nach kurzer Frist, wie bekannt, sowohl das ganze Ausmaß des Spitzelsystems als auch eine Unsumme von Ausspähungen Einzelner durch Freunde, Kollegen, Ehegatten etc. sowie im Gegenzug die Verwicklung von ca. 100.000 Bürgern in dieses Systems als IMs aufgedeckt. Wenige Jahre nach dem Ende der DDR, weil die Bürgerrechtler das so wollten und wer wollte ihnen das verdenken. Und weil die Westdeutschen meinten, man solle es diesmal besser machen als nach 1945 und weil man auf diese Weise auch hoffte, eine überfällige Säuberung erreichen zu können, auch dies wiederum im Unterschied zur Zeit nach 1945. Anders als nach 1945 vollzog sich dieser Prozess unter den Augen anderer, nicht wie damals von fremden Alliierten, sondern jetzt von kaum weniger Fremden, übrigens kaum weniger Überlegenen, aber nun eben den künftigen Mitbürgern im Westen. Vielleicht kann man sagen, er stellte einen Ersatz dar für das Aufräumen nach Revolutionen oder die Gewaltaktionen am Ende etwa der deutschen Besatzungsmacht in Frankreich und Italien. Einen Ersatz für das vereitelte Streben nach Gerechtigkeit. Ich möchte mich jetzt nicht mit der Frage aufhalten, ob es anders hätte laufen können. Nach meiner Vermutung war das nicht möglich. Wichtiger ist die Frage, ob damit mehr Nutzen oder mehr Schaden angerichtet wurde. Peter Bender hat gemeint, ich zitiere wörtlich, Deutschland hätte eine Politik des Vergessens gebraucht, im Sinne des Nichterinnerns an alles, was Unruhe schuf und den unendlich mühevollen Prozess der Vereinigung störte. Solidarisch demonstrierend hatten die Ostdeutschen eine große Gemeinsamkeit erlebt, hatten das Regime gestürzt und Schild und Schwert der Partei entmachtet. Mit ihren Akten nahm die Stasi Rache und höhlte die Solidarität aus. Das ist gewiss sehr strittig. Meiner Vermutung nach wäre Vergessen der bessere, aber wie gesagt, ein nicht einzuschlagender Weg gewesen. Allein wenn die Westdeutschen damit nach dem anfänglichen Schock der ersten 3 bis 4 Nachkriegsjahre gut gefahren sind, so hatte das seinen Grund, die Tatsache, also dass das im Westen vergleichsweise, wenn auch sehr, sehr langsam gut ging, hatte seinen Grund natürlich auch darin, dass sie sich wirtschaftlich in einer sehr guten Neuanfangssituation befanden, was den Ostdeutschen versagt geblieben ist. Und weil das eine und das andere in irgendeiner Weise ineinander gegriffen hat, so ist kaum auszumachen, was das eine und was das andere für viele hier an Erschwerendem mit sich brachte, etwa zur nachgeholten DDR-Identität beitrug. Aber gleichgültig, wie viel in der Nachwendezeit befördert oder verpatzt worden ist, inzwischen schreiben wir das 22. Jahr danach, wenn man die Zählung nach 1945 anwendet, das Jahr 1966, 1967 der damaligen Bundesrepublik. Jetzt ist der Abstand inzwischen größer. Jetzt sind die, die damals vielleicht am Ende der DDR 10 bis 15 Jahre alt waren, 21 bis 26 Jahre alt und sie könnten anfangen zu fragen. Jedenfalls scheint mir, jetzt wäre es an der Zeit, sich intensiver zu erinnern. Nicht nur also nostalgisch des Lebens in Nischen sich zu erinnern, übrigens auch mancher eigener Leistung sich zu erinnern, auch mancher Akte der Zivilcourage, die es ja durchaus gegeben hat, sondern gerade auch all dessen, was einen ja dann so genötigt hat, das Leben in Nischen zu beginnen und des mannigfachen Unrechts und der Einschränkung der Freiheit, der Bürgerrechte, sich erinnern vielleicht auch der vielen Hoffnungen, die man ja vielleicht durchaus mit bestem Grund mit diesem Staat einmal ehrlich verknüpft hat, aber die dann eben auch sich als falsch erwiesen haben, weil es eben zu einem Scheitern geführt hat. Und dann fragt sich des Weiteren, was sind die Gründe dieses Scheiterns und nicht nur im Sinne billiger Schuldzuweisungen. Das heißt ja nicht, dass man mit der Bundesrepublik, wie sie ist, zufrieden sein soll, im Gegenteil. Aber es heißt doch, glaube ich, sich zur Zukunft zu öffnen, indem man die ungeklärte Vergangenheit aufhören lässt, einen dabei zu stören. Im Unterschied zur NS-Vergangenheit, zur Vergangenheit die Auschwitz heißt, müsste man mit der DDR-Vergangenheit eigentlich fertig werden.
Warum erinnern, warum vergessen? Der schwierige Umgang mit schlimmer Vergangenheit von Christian Meyer war heute unser Thema im Hörsaal. Den Vortrag hat Professor Meyer am 21. Juni im Einstein-Forum Potsdam gehalten.
D-Radio Wissen. Hörsaal.